Der Text zur Predigt steht in 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe in Christus Jesus. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünde selig zu machen, unter dem ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihm glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.
Ich bete. Ja, wir können dich loben und preisen und ehren, weil du so ein guter Gott bist. Ein Gott, der nicht für sich bleiben wollte, sondern der Gemeinschaft sucht. Ein Gott, der schöpferisch geworden ist, um sich ein Gegenüber zu schaffen in uns Menschen. Du hast uns nur wenig geringer gemacht, als du selbst bist, so hat es der Psalmbeter staunend festgestellt. Und so möchtest du dich uns zuwenden, mit uns reden, möchtest uns Wichtiges mitteilen, möchtest uns sagen, wie du uns siehst und wie wir uns selbst wahrnehmen können, möchtest uns sagen und Hinweise geben, wie unser Leben gelingen kann, wie wir unser Leben gestalten sollen, wie wir mit dir in einer lebendigen Beziehung stehen können. So möchten wir dich von Herzen bitten, dass du jetzt redest und dass du uns hilfst zu hören, an jeder für sich, dass wir es nicht nur mit dem Verstand wahrnehmen, was du sagst, sondern dass wir es auch mit dem Herzen hören. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, wer von Ihnen, wer von euch hat denn schon seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben? Oh, das sind ja schon einige. Mama, erzähl mal, so oder so ähnlich lauten Buchtitel. Da ist zwar vorne dieser Titel drauf, aber innen drin steht eben noch nichts. Kinder oder Enkelkinder verschenken das eben gerne an Eltern oder Großeltern, damit sie mal erfahren können und später auch noch nachlesen können, was eigentlich das Leben ihrer Lieben eigentlich ausgemacht hat. Aber auch ohne solche Bücher schauen wir in unserem Leben ja immer mal wieder zurück. Je älter wir werden, vielleicht umso häufiger. Wir ziehen Bilanz unseres bisherigen Lebens. Wie fällt die bei dir aus? Wie würdest du sie überschreiben? Was ist sozusagen das Hauptmoment, das Wesentliche? Mit welchen Worten würdest du diese Bilanz beginnen? Auch Paulus zieht in unserem Text Bilanz. Und er beginnt sie mit: Ich danke Christus Jesus. Kannst du so auch deine Erinnerungen beginnen? Ist deine Bilanz vor allem von Dankbarkeit bestimmt? Oder ist da vielleicht eher Wehmut, weil die gute alte Zeit vorüber ist und du ihr hinterher trauerst? Oder sind da Zweifel, ob du alles richtig gemacht hast? Oder ist da die Klage, weil du dir dein Leben doch eigentlich so ganz anders vorgestellt hattest? Sei dir gegenüber ehrlich, denn du musst es ja nicht aufschreiben und vor allen Dingen bist du keinem anderen Menschen Rechenschaft schuldig. Und du kannst auch deshalb ehrlich sein, weil die Bilanz ja durchaus noch veränderbar ist. Solange wir leben, können wir an der Bilanz unseres Lebens arbeiten, können wir sie verändern. Und da kann uns, glaube ich, helfen, hier bei Paulus noch einmal genauer hinzuschauen, wie er sich erinnert. Und im Zentrum seiner Erinnerung, da steht dieses Bekenntnis. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von ihnen. So ist dieser Abschnitt oder dieser Vers übersetzt in einer recht modernen zeitgenössischen Übersetzung. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt und das eben nicht nur für Paulus, sondern das ist die entscheidende Frage unseres Lebens. Die Bilanz, die ein Mensch ziehen kann, ist wesentlich davon bestimmt, ob er zu diesem Bekenntnis ein Ja findet, ob er es mitsprechen, diesem Bekenntnis zustimmen kann. Denn wie in jeder Bilanz, so gibt es da ja die Passiva, also die Ansprüche von Gläubigern. Wir sind Menschen in unserem Leben etwas schuldig geblieben. Wir haben andere Menschen verletzt, ihnen Schaden zugefügt. Wir haben Dinge gesagt, die nun in der Welt sind und nicht mehr zurückgenommen werden können. Wir haben Dinge nicht so hinbekommen, wie wir es uns vorgenommen hatten und wie es uns eigentlich auch möglich gewesen wäre. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben in bestimmten Situationen versagt. Das eine oder andere, das können wir vielleicht wieder gut machen, können es reparieren, ausgleichen. An anderen Stellen können wir die Betroffenen um Verzeihung bitten. Aber letztlich bleiben da doch viele, zu viele Schulden, die unsere Bilanz trüben. Doch selbst wenn die Bilanz gar nicht so schlecht ausfällt, und ich lasse das dahingestellt, ob das an mangelnder Selbstkritik liegt oder ob tatsächlich jemand ein guter Mensch ist und das meiste in seinem Leben richtig gemacht hat. Also selbst dann bleibt ein wesentlicher Teil des Fremdkapitals ungedeckt. Wir schulden unserem Schöpfer unser Leben. Oder anders gesagt, wir schulden unserem Schöpfer das Vertrauen. Und das ist der Kern, was die Bibel mit Sünde bezeichnet, dass wir ohne Gott leben, dass wir an Gott vorbei leben, dass wir ihn nicht Herr und Gott sein lassen, sondern unsere eigenen Herren sein wollen, dass wir ihn nicht Grund und Ziel unseres Lebens, als Grund und Ziel unseres Lebens respektieren und in unser Leben integrieren, dass wir ihm eben nicht vertrauen, sondern ihm misstrauen, ihn nicht lieben, ja ihn nicht einmal mehr fürchten und dass wir so am eigentlichen Ziel unseres Lebens vorbeileben. Und genau darum ist Jesus Christus Mensch geworden, um uns Menschen das vor Augen zu führen. Und um uns dann aus dieser Gottesferne herauszuretten. Gott ist uns Sündern gnädig. Denn da ist kein Mensch, kein einziger Mensch, den das nicht beträfe. So hat es Paulus klar und deutlich erkannt und auch formuliert. Und auch Jesus hat das immer wieder in unterschiedlicher Weise ausgedrückt, zum Beispiel einmal so. Wir haben es in der Bibelstunde am Donnerstag miteinander gelesen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Und ich habe auch am Donnerstag schon gefragt, wer ist denn so gesund, dass er keinen Arzt bräuchte? Niemals in seinem Leben zum Arzt gegangen wäre oder noch müsste. Jesus hat genau mit diesem Vergleich versucht, die frommen Leute seiner Tage herauszufordern, die eben genau das dachten. Wir brauchen keinen, der uns mit Gott in Verbindung bringt, in Beziehung setzt, der das wegräumt. Wir sind gut genug, um ihnen eben genau das aufzudecken, dass auch sie ohne ihn, ohne Jesus Christus und die Vergebung, die sie durch ihn erlangen können, verloren sind. Vielleicht denkst du, naja, ich bin doch getauft. Ich gehöre doch zur Kirche. Und ich habe in meinem Leben nun wirklich nichts, ja, wirklich Schlimmes getan. Ich bin doch eigentlich ein ganz ordentlicher Christenmensch. Paulus war nicht nur ein ganz ordentlicher Gläubiger. Er hat die Gebote Gottes sehr ernst genommen. Er nahm sie so ernst, dass er meinte, diese Gotteslästerer von Christen im Namen Gottes verfolgen zu müssen. Und er war davon zutiefst überzeugt, seinen Platz im Himmelreich schon sicher zu haben. So sicher, wie man als Jude das nur haben konnte, mit eben immer so diesem, ob Gott vergibt, weiß man nicht wirklich. Doch dann ist ihm Christus begegnet. Und er hat ihn von seinem hohen Ross heruntergeholt, hat ihn auf den Boden der Tatsachen gebracht. Auch du, gerade du brauchst mich. Gerade du brauchst die Vergebung. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von ihnen. Paulus ist das klar geworden. Niemand braucht die Vergebung mehr als er. Auch nicht die schlimmsten Sünder, die Zöllner, die Gottesleugner, die Ungläubigen. Er musste erkennen, dass alle seine frommen Werke, seine Gebote, die er eingehalten hat, sein übertriebenes Engagement für Gott, ja, dass selbst sein überlieferter Glaube ihn in die Irre führt und eben nicht in die Arme Gottes. Und dass er eben ja zu Jesus Christus und seiner Vergebung sagen muss. Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Ist das auch dein Bekenntnis? Jesus Christus ist mein Herr und Retter? Wenn nicht, du kannst diese Entscheidung heute treffen. Nicht mehr ist nötig, als das im persönlichen Gebet zu sagen. Und ich bitte dich jetzt einmal, das Gebet einzublenden. Und wer sagt, ich will das tun, ich möchte Jesus Christus als meinen Herrn annehmen, der kann jetzt dieses Gebet einfach für sich leise im Stillen mitbeten, mitsprechen. Ja, Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und um meiner Sünde willen gestorben bist. Ich glaube, dass du Gott, dass du um Jesu Christi willen mir vergeben hast und dass ich dein Kind sein darf. Amen. Du darfst mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen oder auch in der Woche anrufen oder eine E-Mail schicken, irgendwie Kontakt aufnehmen. Denn es ist gut, eine solche Entscheidung nicht nur für sich alleine und privat zu treffen, sondern sie öffentlich zu machen, mit jemand darüber zu reden. Und sich dann auch taufen zu lassen, das also in der Taufe öffentlich zu bekennen, ja, Jesus Christus ist mein Herr und Heiland und ihm gebe ich mein Leben, ihm möchte ich nachfolgen. Er hat mir vergeben, er hat mir neues Leben ermöglicht. Er ist es, der die Bilanz meines Lebens total verändert. Denn die Bilanz unseres Lebens kann total verändert werden. Und dennoch, vielleicht ist das bei dir ja noch mal anders, obwohl du diese Entscheidung schon vor Jahren getroffen hast, vielleicht Jahrzehnten, Vielleicht bist du trotzdem nicht so recht zufrieden, fällt deine Bilanz nicht nur gut aus, sondern da sind doch noch so eine ganze Reihe von Defiziten in deiner Lebensbilanz. Was könnte dahinter stecken? Paulus hat diese Entscheidung ja nicht nur einmal getroffen. Er hat sie immer wieder getroffen. Er hat dieses Ereignis vor Damaskus immer wieder erinnert und damit aktualisiert. Ihm war bewusst, dass er von der Gnade Gottes abhängig bleibt, dass er nicht damit sagen kann, es ist einmal passiert und jetzt lebe ich einfach so weiter. Nein, ihm war bewusst, dass er von der Gnade Gottes zutiefst abhängig bleibt und dass er eben nicht am Ziel ist, sondern auf dem Weg. So schreibt er einmal an die Philipper: Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Und im Brief an die Korinther hat er sich als den unwürdigsten Menschen bezeichnet, der Jesus Christus nachfolgt. Und zugleich war er sich voll bewusst und hat auch das immer wieder klar und deutlich formuliert, dass Gott ihn in den Dienst genommen hat, ihn berufen hat zu einem ganz besonderen Dienst und dass er diesen Dienst aber auch nur tun konnte, weil Gott ihm die Kraft gab. Und das hat er fast gebetsmühlenartig immer wieder in seinen Briefen wiederholt, wie sehr er von Gottes Kraft abhängt. Wie tief ging deine Bekehrung, ist da die Frage. Vielleicht war es bei dir ja wie bei vielen in unserer Freikirche oder auch in anderen freikirchlichen Gemeinden. So oder so ähnlich. Aufgewachsen in einer gläubigen Familie hast du immer mehr oder weniger nach den Geboten Gottes gelebt. Und dass es Gott gibt und dass Jesus Gottes Sohn ist, das ist für dich eigentlich immer selbstverständlich gewesen und eben bis heute geblieben. Und dann haben sich irgendwann, wahrscheinlich so eher in der Teenagerzeit oder vielleicht auch ein wenig später, deine Freunde zur Taufe gemeldet. Naja, warum dann nicht auch? Hast du dich halt auch taufen lassen? War ja naheliegend. Doch so richtig zu Herzen ist es dir nicht gegangen, dass du ohne Christus verloren bist. Und dass auch du wirklich ein Sünder bist. Und vielleicht kannst du ja diesen Satz des Paulus, den er hier formuliert, nicht mitsprechen. Noch nicht mitsprechen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von ihnen. Da sträubt sich etwas in dir. In mir sträubt sich da auch etwas, ganz ehrlich. Es gibt doch weitaus schlimmere Sünder. Da gibt es doch in der Gemeinde so manchen, oh, der sollte doch mal dringend Buße tun. Und erst einmal außerhalb der Gemeinde, wie da die Leute leben, also bitteschön. Und überhaupt, der Satz, der ist doch eigentlich nur für Paulus gültig. Wie tief war deine Bekehrung, deine Entscheidung für Christus? Wie stark ist es dir zu Herzen gegangen? Und wie sehr hast du diese Befreiung empfunden, dass dir deine Sünden vergeben sind? Und wie sehr lebst du auch weiterhin, eben bis heute, aus seiner Vergebung, weil du eben auch immer wieder entdeckst, dass du Fehler machst, dass du eben noch nicht vollkommen bist, sondern einer, der auch immer wieder noch schuldig wird. Wem viel vergeben ist, so hat Jesus einmal festgestellt, der liebt viel. Und ich finde diese Feststellung Jesu immer wieder bestätigt. Und wer von Herzen um Vergebung bittet, dem wird vergeben. Und in dem wirkt Gottes Geist Glaube und Liebe, so wie bei Paulus. Er hat es ja so genau erfahren, dass Glaube und Liebe sein Leben, sein Dasein von nun an bestimmt haben. Wer selbst aus tiefstem Herzen weiß, wie sehr er abhängig ist von der Gnade Gottes und das eben als beglückend erfährt, der kann nun auch mit sich selbst barmherzig umgehen. Wie viele Christen begegnen mir, die mit sich selbst nicht barmherzig sind, die sich selbst ständig unter Druck setzen und sich selbst nie genügen können? Aber wenn Gott dir doch gnädig ist, warum bist du dir nicht gnädig? Und wer wahrnimmt, wie überströmend die Gnade Gottes auch ihm gilt und er sie nötig hat, der ist dann auch mit anderen Menschen langmütig und barmherzig. Wer sich seiner eigenen Fehler, seines Versagens und seiner Schwächen auch als Christ bewusst ist, der wird dies auch Schwestern und Brüdern gegenüber zubilligen. Und er wird auch denen, die noch nicht glauben, noch einmal ganz anders begegnen können, als der, der sich selbst schon für mehr oder weniger vollkommen hält. Paulus stellt sich selbst als Vorbild vor. Als Vorbild darin, wie er auf die Gnade Gottes angewiesen war und ist und bleibt. Als Vorbild darin, wie sehr er verloren gewesen ist und wie übergroß die Gnade Gottes an ihm ist und dass er ihr nun wirklich alles verdankt. Als Vorbild auch darin, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sodass er jetzt alt geworden loslassen kann. Die Verantwortung übergeben kann, Timotheus und anderen zutraut, dass sie die Arbeit gut weiterführen können und sozusagen sich zurücknimmt und einfach da ist als weiser Mentor, als jemand, den man auch mal fragen kann und der die Hände faltet für die, die jetzt an vorderster Front die Arbeit tun. Als Vorbild darin, dass er mit sich selbst im Reinen ist, weil er um seine Grenzen und Schwächen weiß und sie zugeben kann. Denn Christus hatte ihm das ja an einer Stelle sehr deutlich gesagt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und so kann er eine positive Bilanz seines Lebens ziehen und vor allem für sein Leben danken und was Christus daraus gemacht hat. Das ist auch meine Zwischenbilanz. Ich kann Gott nur danken für das, was er aus meinem Leben gemacht hat. Und ich kann nur staunen darüber, wie er mich geführt hat. Wenn ich so zurückschaue, die 25 Jahre meines Dienstes, dann entdecke ich eine Menge Fehler, die ich gemacht habe. Und an den Problemen, die es in meinen Diensten gab, da hatte ich immer meinen Anteil und der war meistens nicht der geringste. Doch Gott hat mich nicht gestraft, sondern er hat diese Fehler genutzt. Zum Teil konnte ich aus ihnen lernen und an ihnen wachsen. An anderen Stellen ist für andere Gutes daraus geworden. Überbitten und verstehen. Ja, überströmend ist Gottes Gnade. Er hat Glaube und Liebe in mir gewirkt, indem er mir vergeben hat. Und mich immer wieder ermutigt hat und das auch heute noch tut, wieder aufzustehen, wenn ich mal wieder auf die Schnauze gefallen bin und wieder was verbockt habe. Alle Schuld ist vergeben dem, der an Jesus Christus glaubt. Alle Schuld. Er rettet dich davor, in der Gottesferne bleiben zu müssen. Dauerhaft, ewig. Er rettet dich davor, an all den kleineren oder größeren Versäumnissen, Fehlern, Versagen, Schuld innerlich zerrissen zu sein, keinen Frieden zu finden. Er hat dir schon längst alle Schuld vergeben. Und er liebt dich, und zwar so, wie du bist, mit deinen Schwächen, Ecken und Kanten. Und er gebraucht gerade auch das immer wieder, was dir eigentlich eher misslungen scheint. Und er versöhnt dich mit dir selbst. Du kannst mit dir selbst im Reinen sein. Glaube und Liebe will und kann er in dir wirken. Und so möchte Jesus Christus dir helfen, dass auch du eine positive Bilanz deines Lebens ziehen kannst. Dass auch du dankbar sein kannst für dein Leben mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Und dass du so mit Paulus einstimmen kannst in den Lobpreis. Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, ihm sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.